Hi Diana, heute habe ich jetzt endlich Melanie Wolfers zu Gast, die du mir schon so lange ans Herz gelegt hast, als eine Frau, die sich seit vielen, vielen Jahren mit den Themen auseinandersetzt, die uns in der Lebensmitte nochmal mit neuer Wucht beschäftigen. Wie kann ich neue Wege gehen? Was brauche ich dafür? Wie gehe ich mit Trauer und Wut um? Vielleicht auch über Dinge, die ich versäumt oder unterlassen habe oder die andere an mir versäumt oder unterlassen haben. Jetzt ist sie zudem auch 50 und deshalb jetzt natürlich wirklich dran, bei uns zu Gast zu sein. Und ich finde überhaupt, mit Zuversicht neue Wege gehen, das ist ein Thema, das wir jetzt sehr gut gebrauchen können in diesen Tagen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Melanie Wolfers. Die Philosophin hat Theologie studiert und lebt seit 2004 in der Internationalen Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen. Sie hat viele Jahre junge Studierende begleitet, unzählige Workshops unter anderem für Frauen in der Lebensmitte gegeben und wirklich gute Bücher geschrieben, die helfen wollen, neue Wege zu gehen und innerlich klarer zu werden. Zuletzt den Atlas der unbegangenen Wege. Toller Titel. Natürlich werden wir das alles in den Shownotes verlinken. Melanie Wolfers hat aber auch selbst einen Podcast. Ganz schön mutig heißt er. Ich begrüße also heute eine Kollegin. Herzlich willkommen, Melanie Wolfers.
Danke, liebe Frau Schmidt-Jorzig, für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, sehr gerne. Frau Wolfers, uns hören ja viele Frauen, die spüren, irgendwas hat sich geändert und es steht jetzt eigentlich eine Entscheidung an. Also man spürt das ja so, ne? Irgendwas passt nicht mehr und jetzt müsste ich mich bewegen oder es hat sich was bewegt und ich muss mich irgendwie anpassen. Aber viele von uns fürchten sich davor, weil in unserem Alter so ein, ja, in einem so ein bisschen ziemlich dickes Preisschild dran klebt. Wie erklären Sie sich noch, dass wir uns häufig so schwer tun mit Veränderungen? Erstmal und dann eben auch mit den Entscheidungen.
Ja, das ist ja interessant, gell? Viele wollen irgendwie etwas in ihrem Leben verändern, wollen ein neues Leben führen, aber kaum jemand will sein altes aufgeben. Es gibt irgendwie so ein, und das ist was sehr, sehr Menschliches. Also einerseits steckt in uns der Impuls, und das ist wirklich auch evolutiv bedingt, der Impuls, nach Neuem zu suchen, sich für Neues zu interessieren, neue Wege zu wagen. Also wenn man so in die Menschheitsgeschichte schaut, es werden ja unglaublich viele Geschichten von Neuanfängen erzählt, in Märchen, Mythen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es den genauso starken Impuls, beim Alten zu bleiben, weil das Sicherheit gibt. Also einerseits dieser Drang aufzubrechen und andererseits dieser Drang, im Alten zu verharren, weil das Sicherheit gibt aufgrund der Vertrautheit. Und das ist ja total interessant, wenn man so schaut, da kann eine Beziehung wirklich richtig mühsam sein, man hat sich irgendwie nichts mehr zu sagen oder jemand hat jüngst gesagt, da ist kein Sauerstoff mehr in der Beziehung und träumt vielleicht auch irgendwie zu sagen, Mensch, ich will nochmal anders auch mein Leben führen. Und trotzdem bleiben viele Frauen in einer Beziehung auch stehen, wo sie dann sagen, ja, aber der Preis, wenn ich gehen würde, der wäre zu hoch und lieber die Vertrautheit des Unglücks, dass ich irgendwie mich auch langweile in der Beziehung oder unterfordert bin oder unter dem leide, dass wir uns entfremdet haben, als zu wagen, einen neuen Weg zu gehen. Entweder zu sagen, wir machen eine Paartherapie oder wir machen eine Trennung auf Zeit, weil wer weiß, was dann passiert.
Ja.
Also die Angst vor der Ungewissheit.
Ja, aber das finde ich ganz, ganz toll, dass Sie das gerade gesagt haben mit der Paartherapie, weil ich glaube, das ist nämlich auch ein Grund, da kann ich mir denken, weswegen man sich schwer tut, weil man immer so dieses Entweder-Oder denkt. Also entweder bleiben oder gehen und dazwischen gibt's ja noch ganz viel.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sag gerne in der Beratung die berühmte dritte Alternative. Mhm. Weil wenn man nur zwischen A und B denkt, dann ist man so hin und her gerissen wie und dann ist dann irgendwie so zwischen Skylla und Skarypsis und man weiß eigentlich gar nicht, was man tun soll. Aber wenn die berühmte dritte Alternative ins Spiel kommt, also nicht nur bleiben oder trennen, sondern wir machen eine Paartherapie oder mal eine Trennung auf Zeit, dann weitet sich innerlich der Denkraum, Entscheidungsspielraum und Handlungsspielraum. Und das kann auch wieder ein Stück in Bewegung bringen. Also anstatt, dass man so irgendwie verharrt an dem, ich weiß nicht, wo es hingeht.
Ja, und ich meine, da sind wir schon mitten in dem Bild drin, mit dem Sie ganz viel auch wirklich gelebt haben, mit der Metapher, mit der Sie gelebt haben, nämlich, dass dieses Losgehen, ne? Weil dieser dritte Weg, der kommt ja nicht, oder? Der kommt ja nicht von alleine. Der kommt ja eigentlich erst dann, wenn ich mich auf den Weg mache.
Das würde ich nicht so sehen. Ich denke ja schon, also nicht erst, wenn ich mich auf den Weg mache, sondern wenn ich mir in der Situation zum Beispiel bleiben wir oder trennen wir uns, mich hinsetze und erstmal mich ermutige, einen Ideenkorb zu sammeln. Was könnte es denn noch geben? Mhm. Also ich denke wirklich erstmal so aus so der eigenen Fantasie den Raum geben zu sagen, welche Alternativen könnte es in unserer Krisensituation noch geben? Und dann diese Auswahl haben und das natürlich in der Partnerschaft dann eben bestmöglich natürlich dann, wenn es geht, auch miteinander zu besprechen und zu gucken, okay, welchen Weg wollen wir einschlagen? Also erstmal, glaube ich, ist es wirklich wichtig zu denken und zu fantasieren, was das Zeug hält, um dann abzuwägen, okay, und was kann jetzt der nächste erste Schritt sein?
Total, bin ich im Grunde einer Meinung. Es war insofern missverständlich ausgedrückt, weil ich meinte eigentlich auch so dieses gedanklich auf den Weg.
Ah, machen, ja, ja, ja.
Also
okay.
So zu sagen, es ist überhaupt in meiner Hand, hier irgendwas zu entscheiden.
Genau. Und das ist so wichtig, also aus der gefühlten Haltung, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts tun, herauszukommen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sich ohnmächtig fühlen in einer Situation heißt noch lange nicht auch tatsächlich ohnmächtig sein. Und das, ich habe ja ein ganzes Buch über das Thema Ohnmacht geschrieben, das ist wirklich so einer meiner ganz wichtigen Einsichten dort. Also da nicht alles glauben, was ich fühle, sondern auch nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, bin ich tatsächlich in dieser Situation, in der Arbeit, in der Beziehung, in der Familie so ohnmächtig und ausgeliefert und hilflos, wie ich mich tatsächlich fühle? Oder gibt es Alternativen? Oder gibt es nicht auch Punkte, wo ich eigentlich die ganze Zeit auch schon durchaus mich auch auf die Hinterbeine stelle, ohne es selber zu sehen und auch zu würdigen, was ich eigentlich gerade auch schon leiste?
Ja, ich frage mich, ob diese Ohnmacht auch was Gutes hat, also in Anführungsstrichen, also das meine ich jetzt wirklich sehr in Anführungsstrichen, also im Sinne von, weil wenn ich ohnmächtig bin, muss ich auch nichts tun.
Ja. Ja.
Also ist die auch was Bequemes sozusagen, ja, wo man sagt, ich kann ja nicht.
Ja, da machen Sie auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam. Also alles das, was wir tun, auch wenn wir sagen, das ist irgendwie nicht rational, hat irgendwelche innerpsychischen guten Gründe und gut jetzt auch in Anführungsstrichen. Also das, was wir vorhin auch hatten, wenn jemand in einer Beziehung verharrt, ohne irgendwie Änderung anzugehen oder einen Job einen völlig unterfordert oder überfordert, aber man an der Situation nichts ändert, das hat dann schon auch einen seelischen Vorteil, nämlich die Probleme sind so vertraut, dass sie wiederum Sicherheit geben. Und das Bedürfnis nach Sicherheit ist eben ein wirklich auch evolutiv in uns verankertes Bedürfnis. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Verhaltensweisen, die wir von außen betrachtet irgendwie sagen, ist eigentlich irgendwie blöd, dass Person XY das so macht oder dass ich da nicht zu Potte komme. Aber innerseelisch steckt irgendwie ein Gewinn drin. Und ähnlich eben in dieser Position der Hilflosigkeit zu verharren, dann bemitleiden mich andere und ich selber kann mich vielleicht ein Stückchen bemitleiden und muss nicht mein Leben in die Hand nehmen. Aber der Punkt ist eben, auf lange Sicht gesehen, ist es sehr, sehr schade, wenn wir hinter dem zurückbleiben, was eigentlich in unserem Leben steckt, was wir in der Tiefe wollen und wozu wir auch eingeladen sind, irgendwie uns auch als Persönlichkeit zu entwickeln.
Ja, ich fand ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, mit dem von außen betrachtet, ist es ja klar. Ne?
So, manchmal schon, gell?
Genau, und das ist ja vielleicht das, was helfen kann, wenn man sich Hilfe holt, ne? Wenn man zu Menschen wie Ihnen geht oder zu anderen Menschen, die einem helfen, nachzudenken, diese Perspektive einzunehmen, von außen drauf zu gucken, zum einen zu verstehen, wofür dient mir das eigentlich innerlich, warum nicht nur ich kann es nicht und ich bin zu dumm, sondern es gibt da irgendwie einen in Anführungsstrichen guten Grund, aber dann eben von außen zu gucken, ist es wirklich ein guter Grund, der mir gut tut, ne?
Ja.
Das fand ich nochmal wichtig, diese Perspektive so von außen, die herzustellen, vielleicht auch manchmal mit Hilfe.
Ja, ich denke, Gespräche zu führen mit Leuten, die jetzt nicht zum Beispiel im Konflikt involviert sind, die mich gut kennen und die einen guten Blick aufs Leben haben und die auch den Mut haben, mir kritische Fragen zu stellen und ich das auch annehmen kann. Das ist so ungemein wichtig, im Gespräch zu sein, weil das erweitert die Perspektive, weil wir alle sind ja betriebsblind. Also ich meine, wir haben einfach blinde Flecken. Das ist ja ganz normal. Und das Zweite, wenn ich im Gespräch bin, merke ich bin in meiner Situation, die mich bedrängt, nicht alleine. Und dieses Gefühl von Verbundenheit, von dem, dass ich auf offene Ohren treffe, das stärkt ja auch schon wieder so das Vertrauen in sich selbst und nimmt so ein Stückchen Druck und Angst aus der Situation.
Ja, Sie haben gesagt, es ist schade, wenn ich das sozusagen nicht ausschöpfe, was theoretisch ginge oder was in meiner Hand liege. was ist denn noch, wenn ich nicht entscheide? Ich meine, ich kann ja auch, das tun ja viele. Ich glaube, man kennt es auch im Freundeskreis und auch von sich selbst, ehrlich gesagt, dass man nicht entscheidet, obwohl man spürt, man müsste irgendwas entscheiden.
Ja, also die schlechteste Entscheidung ist die, keine zu treffen. Denn dann entscheiden andere oder anderes über mich, weil dann irgendwann der Zug abgefahren ist mit bestimmten Bewerbungen für Stellen oder das Leben einfach weitergegangen ist und ich das Nachsehen habe. Und meine Erfahrung ist auch, es entsteht oft mehr Unglück aus fehlenden Entscheidungen als aus Fehlentscheidungen. Hm. Weil wenn ich eben nicht entscheide, irgendwie ein Stückchen das Ruder aus der Hand gebe. Und in dem Maße, in dem ich wage, den ersten Schritt zu gehen, stärkt das ja auch wiederum meinen Mut. Mut heißt ja nicht, dass ich angstfrei bin, sondern dass ich trotz meiner Angst etwas wage. Und in dem Maße, in dem ich immer wieder einen Schritt gehe, stärkt das den Mut, mein Vertrauen in mich. Und ich werde eben auch entdecken, dass ich, indem ich vorangehe, mir auch Perspektiven sich wieder neu eröffnen und ich auch auf Erfahrungsschatz aus meinem Leben zurückgreifen kann.
Ja, genau, das ist ja ganz wichtig, ne? Dieses, wann habe ich es schon mal gut gemacht und was habe ich da eigentlich gemacht? Ne? Das nochmal sozusagen, manchmal hilft da Copy-Paste, das ist mein Eindruck, ne? Dass man zurückguckt und denkt, wie habe ich das eigentlich geschafft bis hierhin?
Ja, ich meine, wir sind jetzt, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, ich bin 54, wir haben echt ziemlich viele Entscheidungen im Laufe unseres Lebens getroffen und alle, die uns zuhören und dass wir heute an dem Platz stehen, an dem wir sind, das verdankt sich unserem Mut zu Neuanfängen. Alles, was gut in unserem Leben ist oder gut in unserem Leben war, das war alles mal ein Neuanfang. Spreche ich da jemanden an, den ich attraktiv finde? Wage ich auszuziehen von zu Hause und eine eigene Wohnung anzumieten? Mhm. All das sind ja Neuanfänge, was wir mal gewagt haben. Und das ist ja ein immenser Erfahrungsschatz, also der eben für uns heute ganz viel Impulse bereithält. Was hat mir damals geholfen, aufzubrechen? Und was hat mir damals geholfen, durch Neuland zu gehen, wo ich mich nicht ausgekannt habe?
Ja, es ist interessant, weil jetzt, wo Sie das sagen, merke ich doch, ich weiß leider nicht mehr, woher es kommt, aber es hat mich sehr beeindruckt. Es ist eine Geschichte, so eine Art Zitat, die sehr hängen geblieben ist bei mir und das geht ungefähr so, alle sagen dir ständig sozusagen, steig aus dem Bus aus und guck mal, was draußen so los ist und ich sage, bleib sitzen. Damit ist, glaube ich, ein bisschen was anderes gemeint als das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nicht tu nichts, sondern halte durch und bleib auf dem Weg, glaube ich. Und das ist ja, glaube ich, so der andere Teil der Erfahrung, die wir im Leben gemacht haben, dass manchmal auch dranbleiben und in Anführungsstrichen nichts tun auch gut ist. Wobei mir gerade einfällt, wo ich das sage, stimmt's gar nicht, weil dann entscheidet man sich ja dran zu bleiben.
Genau.
Das ist ja der Unterschied.
Ja, ja.
Laut gedacht.
Ja, ja. Ja. Aber ja. Sich nicht zu entscheiden ist letztlich ja auch eine Entscheidung, ne? Also wir kommen gar nicht drum rum. Also weil ich vorhin sagte, die schlechteste Entscheidung ist die, sich nicht zu entscheiden. Aber das ist natürlich auch eine Entscheidung, nämlich zu sagen, ich entscheide mich nicht.
Ja, oder ich entscheide mich nicht dafür, alles hinzuschmeißen. Also ich habe vor einiger Zeit eine Folge mit einer Coachin gemacht, da ging es um Konflikte, also überhaupt zu merken, was möchte ich und dann auch mal auszuhalten, dass alle einen jetzt gerade mal doof finden.
Ja.
Und die hat dann auch gesagt, aber sie würde auch super wichtig finden, dass man auch sagen kann, es ist mir den Konflikt nicht wert.
Und dann aufhören oder jetzt verstehen.
Und dann einfach zu sagen, so es gibt ein Bedürfnis und ich überlege mir jetzt genau, was ist der Preis und er ist mir einfach zu hoch. Ich entscheide mich dagegen.
Ja.
Und das ist ja das, worüber wir hier auch gerade sprechen. Einfach dann aktiv zu sagen, nicht ich duck mich weg, sondern ich sage ja trotzdem.
Ja. Und das ist ja, also ich denke, das ist ja, wenn es um Neuaufbrüche geht, also in diesem aktuellen Buch von mir, das Sie vorhin angesprochen haben, Atlas zu unbegangenen Wege, geht es ja auch um die Neuaufbrüche. Und wenn ich denn dann mal den Schritt wirklich gemacht habe und aufgebrochen bin, was weiß ich, wir ziehen als Paar eine andere Stadt oder ich trete eine neue Stelle an, dann ist das ja einerseits gibt es ja auch einen Zauber des Neuanfangs, gell? Also die Dinge neu zu erleben und die vielen positiven Emotionen, die damit verbunden sind, aber irgendwann kommt man einfach auch in Situationen, wo es mühsam wird oder eben wo andere sagen, sag mal, wie kannst du nur oder enttäuscht sind von mir, weil ich auf einmal nicht mehr so funktioniere, wie ich vorher funktioniert habe. Und da braucht es schon auch ein Stück Tapferkeit, glaube ich, und auch damit zu rechnen, dass es Gegenwind gibt. Und das heißt nicht, dass die Entscheidung falsch war, sondern das ist völlig normal. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, wenn ich nicht innerlich und äußerlich irgendwie auch Gegenwind spüre bei weitreichenden Dingen, dann bin ich möglicherweise gar nicht aus meiner Komfortzone herausgegangen, weil es ist einfach sehr normal, dass sich Gegenwind regt. Ich wäre eher skeptisch, wenn alle nur applaudieren und ich selber auch völlig entspannt in Österreich, ja, dann muss man sagen, auf McMahon Wiese unterwegs bin.
Ja, dann muss man fast misstrauisch werden.
Ja.
Ich will gleich unbedingt über diese Wege und dieses Losgehen sprechen. Aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir, vorher ist es nochmal wichtig, darüber zu sprechen, wie es einem eigentlich, also diese Lebensmitte ist ja manchmal so ein Bilanzmoment. Und ich hatte das schon angedeutet oben, also weiter vorne sozusagen, dass das ja dann häufig auch so eine traurige Bilanz manchmal sein kann. Also dass ich werde keine Kinder mehr bekommen. Ich werde nicht mehr erfolgreiche Schauspielerin werden. Ne? Also diese Abschiede. Wie gehen wir damit um, wenn wir neu aufbrechen wollen?
Also ich denke, es gibt ja ganz viele verschiedene Impulse aufzubrechen, ne, die uns motivieren. Das kann eine Sehnsucht sein nach Neuem. Das kann sein, weil ich merke, so wie ich jetzt lebe, geht nicht mehr. Oder einfach will ich nicht mehr, das überfordert mich, das macht mich krank. Oder eben einfach eine Lebensphase, die zu Ende geht, wenn Kinder aus dem Haus ziehen und ich auf einmal vor der Aufgabe stehe, irgendwie auch mich als Paar neu zu finden, uns als Paar neu zu finden und irgendwie mein Leben auch ein Stück neu auch auszurichten. Und all das ist natürlich, also egal, woher der Impuls kommt, Abschiede gehen, wenn ich mich von Wertvollem verabschiede, einfach auch mit einer gewissen Traurigkeit einher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sehen. Ich habe jüngst, das ist jetzt nicht Lebensmitte, aber ich fand das trotzdem irgendwie ein sehr beeindruckendes Gespräch, jüngst mit einem Paar gesprochen, die sagten, wir haben jetzt unser Haus verkauft und ziehen in eine betreute Wohnung. Nicht, weil wir es jetzt schon wirklich brauchen, aber es ist für unseren Lebensabend vorgesorgt. Und die sagten, wir sind so, so traurig darüber, weil unser Haus mit dem Garten und so. Aber unsere Kinder werden nicht nach Hause kommen. Die haben sich woanders niedergelassen. Und um unsere Zukunft willen nehmen wir jetzt diesen Abschied in Kauf. Und das fand ich, und sie sagten, ja, und unsere Entscheidung braucht wirklich Trauerarbeit. Und das halte ich für so, so wichtig, damit zu rechnen. Je weitreichender eine Entscheidung ist, eben und jetzt wieder zurück zur Lebensmitte, wenn es da um weitreichende Entscheidung geht, je weitreichender eine Entscheidung ist und das, was ich zurücklasse, auch wertvoll ist, umso mehr wird es auch mit einem Schmerz verbunden sein und damit zu rechnen und es auch zu betrauern und nicht unter den Teppich zu kehren, weil alle Gefühle, die ich unter den Teppich kehre, über die stolper ich irgendwann.
Ja.
Aber wenn ich diesen Gefühlen Raum gebe, kann, ist es vielleicht dann immer mal wieder nochmal so ein leicht melancholischer Schmerz, aber irgendwie kann ich dann auch Frieden schließen mit dieser Trauer. Und da ist mir so ein Satz auch so ganz wichtig und ein Gedanke im Blick auf Entscheidungen. In dem Maße, in dem mir das, was ich wähle und ergreife, das Ja zu etwas wichtiger ist oder das Ja zu etwas größer ist als das Nein zu dem, was ich zurücklasse, in dem Maß kann ich den Schmerz auch gut, irgendwie auch gut verarbeiten. Also um ein Beispiel aus meiner Lebensgeschichte zu sagen, Sie haben ja gesagt, ich bin Ordensfrau und das war, also bevor ich um die 50 oder Mitte 50 wurde, auch noch mal mehr so ein Thema immer wieder, wenn ich so, ich komme aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern und deren Kindern und deren Kindern dann wiederum. Und dann auch immer wieder nochmal so zu spüren, ja, ich lebe einen Lebensentwurf, wo ich keine exklusive Partnerschaft lebe und keine Kinder bekomme. Und das ist auch eine Quelle von Schmerz. Und in dem Moment ist es dann, wenn ich das spüre, auch so wichtig, so zu schauen, und mich daran zu erinnern und zu versuchen, da auch wieder einen spürbaren Draht zu bekommen. Aber was Positives habe ich denn gewählt? Was ist mein Lebensentwurf, der mich angezogen hat und der mich erfüllt? Und in dem Maß, in dem dieses Ja zu meinem Lebensentwurf für mich spürbar ist und mich erfüllt, kann ich den Schmerz darüber, keine Kinder zu haben, besser verschmerzen.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich muss irgendwie gerade denken, ich weiß nicht, ob Sie dieses wunderschöne Buch kennen, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Und da spricht er darüber ganz am Anfang des Buches, das hatte ich ganz vergessen, das habe ich neulich nochmal wieder gelesen, dass die Dinge dann eben im Grunde fast unerträglich leicht werden, wenn sie eben gar keinen Preis haben.
Ne? Genau.
Dann ist es auch nichts.
Genau.
Dann ist es nichts.
Genau. Absolut.
Und, ja, fand ich ganz schön. Also musste ich jetzt gerade dran denken, wo Sie das so sagten. Das stimmt absolut. Das ist immer beides da. Das haben Sie ja auch ganz am Anfang des Interviews gesagt. Das ist ja immer beides. Wir haben den Drang zu bleiben und zu gehen. Und in der Welt ist auch das, ne? Es ist das Schöne und diese Traurigkeit für das, wozu wir dann in dem Augenblick Nein sagen.
Ja. Und je weitreichender Entscheidungen sind, umso größer ist natürlich auch das Nein. Aber ist es nicht das letztlich auch, was unsere Persönlichkeit formt?
Ja, Das ist eine Definition meiner Außenhaut, ne? Letztendlich.
Ja, meine Außenhaut und letztlich natürlich auch meines Innenlebens, oder? Also
genau.
Weil das, was ich innerlich im Blick behalte und verfolge und priorisiere, gibt mir Haltung und ist Ausdruck meiner Haltung.
Wir haben darüber gesprochen, über diese Trauer und wie wichtig sie ist, sie eben auch zu fühlen und nicht zu sagen, so, jetzt räume ich gleich erstmal den Dachboden aus, sobald die Kinder ausgezogen sind, ne, kann man machen, aber so dieses, das auch zuzulassen, dass da so ein Loch irgendwie entsteht. Die Kirche oder der christliche Glaube hat ja an vielen Stellen für diese Dinge Rituale.
Mhm.
Ist das was Sie selber auch für sich als gut empfinden, wenn solche Entscheidungen anstehen oder so, solche Abschiede von was auch immer, von Träumen? Haben Sie sowas für sich zelebriert? Gibt es das bei Ihnen?
Ja, gibt es tatsächlich. Und ich finde, da kann man einerseits natürlich, und das ist, denke ich, ein großer Reichtum der etablierten Religionen, einfach auch auf bewährte Rituale zurückzugreifen. Übergangsrituale, was weiß ich, bei der Geburt, bei der Taufe oder Firmung, das war dann ja in der DDR, die Lebenswendefeier. Also die haben das ja säkular aufgegriffen und verwandelt. Mhm. Hochzeit und so weiter. Also so große Lebenswenden auch mit einem Ritual zu gestalten, hilft. Und da ist es natürlich auch wunderbar, wenn es Formen gibt, auf die man zurückgreifen kann, wenn man in ihnen sich auch wiederfindet. Und zugleich möchte ich auch ermutigen, also wenn irgendwie ein persönlicher Abschied ansteht oder ein Neustart oder auch so zu schauen, was kann denn meine persönliche Ausdrucksform sein? Also was weiß ich, wenn ich merke, ich möchte jetzt wirklich mit einer zerbrochenen Beziehung wirklich auch abschließen, dann kann es hilfreich sein, dann eben zum Beispiel die Bilder vom ersten gemeinsamen Urlaub von der Küchenwand wegzutun und die Bilder wegzuräumen oder vielleicht auch woanders hinzutun oder möglicherweise auch Briefe, die einen verletzt haben, eben auch zu zerreißen und in einen Fluss zu werfen. Und also so Dinge, wie man Abschied gestaltet, wie man Neubeginn gestaltet, da zu schauen, was kann mir helfen, dass, indem ich es körperlich ausdrücke, vielleicht auch gemeinsam mit anderen symbolisch ausdrücke, das hat ja Rückwirkungen auf meine Seele.
Oh ja, ich habe mit einem Frauenpaar gesprochen, die Abschied nehmen mussten von der Idee, ein Kind zu bekommen, weil es einfach nicht geklappt hat.
Ja.
Und die haben dann aufgeschrieben, was sie alles niemals haben werden, kommen jetzt schon wieder die Tränen, und haben dann richtig sich in den Garten gesetzt und ein Feuer gemacht und diese ganzen unerfüllten Wünsche verbrannt.
Ja. Was, ne,
um für
ein
sich zu sagen, Ritus. Ja, also, oh, so hört dieser Film, es war ein Film, Dokumentarfilm, und wir hatten die hier im Podcast. Also, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil man spürt, wie stark das ist, zu sagen, ich verabschiede mich von diesen Wünschen, einem Kind Fahrradfahren beizubringen. Also, die hatten so ganz viele Bilder, die einen auch so berührt haben. Und ja, genau, also darauf wollte ich noch zu sprechen kommen, weil das eben auch so viel mit dem christlichen Glauben zu tun hat.
Ja.
Sie selber sind ja seit 2004 in dieser Ordensgemeinschaft und jetzt selber Mitte 50. Und viele Frauen, deswegen sprechen wir ja überhaupt darüber, haben da irgendwann dieses Gefühl, so jetzt bin ich auch mal dran. Ihr ganzes Leben ist im Grunde auf Care ausgerichtet. Ja, durch diese Entscheidung, die Sie getroffen haben, in diesem Orden zu leben, auf die Fürsorge für andere. Haben Sie auch manchmal dieses Gefühl, so jetzt bin ich mal dran?
Also, ich würde nicht sagen, dass das sich jetzt irgendwie zu Wort meldet, sondern mein ganzer Lebensentwurf ist irgendwie auch ein Ausdruck von dem, dass ich ja genau das leben möchte.
Ja.
Eben gemeinsam mit anderen ein Leben zu führen aus Stille und Gebet und im Engagement für andere und gemeinsam für andere. Und in unserem Lebensentwurf hat so, Sie würden jetzt sagen, so die Zeit für mich, die Sorge für mich, hat die einfach auch strukturellen Raum.
Mhm.
Ich sag vielleicht zwei Dinge dazu. Also so zum einen, wirklich von meinem konkreten Tagesablauf her, ist es so, dass morgens unser Tag beginnt mit einem gemeinsamen Morgengebet, mit einer Stille, wo ganz viel Stille ist. Dann frühstücken wir gemeinsam und dann ziehen wir unsere Wege. Also jeder Tag hat strukturell geschützte Zeiten der Stille, der Meditation, des Gebetes. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja eine Frau echt in einer Rush-Hour des Lebens. Also meine To-Do-Listen sind wirklich sehr, sehr, sehr voll. Also es ist jetzt nicht, dass ich 5 Stunden bete, sondern ich bin voll mitten im Beruf. Und es ist für mich immer wieder auch ein Ringen, diese Zeiten auch gut zu nehmen und gut zu nützen. Aber sie haben einfach, von unserem Lebensentwurf her, hat das einfach seinen Raum. Also einmal am Tag eine Zeit der Stille gemeinsam und eine persönlich, dann einmal im Monat. Monat schaue ich so 2,5 bis 3 Tage, mich zurückzuziehen, ohne Internet, ohne Handy, wirklich allein in der Natur unterwegs zu sein und in einer kleinen Wohnung zu sein bei Bekannten. Und einmal im Jahr so eine Zeit, so eine spirituelle Intensivwoche, wo ich 8 bis 10 Tage im Normalfall im Schweigen bin und auch da eben ohne alle äußeren Impulse. Und das sind schon so Zeiten, so Tiefenbohrungszeiten. Und ich persönlich verbinde das immer auch sehr, sehr gerne mit Wandern und unterwegs sein, weil mir die Natur einfach auch hilft. In der Natur will niemand was von mir. Die Natur und vor allen Dingen die Natur will nichts von mir und auch ich will irgendwann nichts mehr von mir. Und ich selbst bin mir oft die größte Antreiberin, nämlich was weiß ich, das oder jenes ist noch zu tun. Und so hilft mir dieser Lebensrahmen irgendwie auch gut im Kontakt mit mir zu sein oder immer wieder in Kontakt mit mir zu kommen und auch die Bilanz, die es gilt zu ziehen, was Sie vorhin so von der Lebensmitte sagten, das ist etwas, was natürlich in diesen stillen Zeiten auch irgendwie immer wieder auch strukturell seinen Raum bekommt. Das finde ich so den einen Punkt, deswegen erlebe ich es nicht so, was Sie jetzt so von anderen Frauen so sagten, weil das vielleicht in meinem Leben irgendwie selbstverständlicher verankert ist als Grundmelodie. Dass das irgendwie so mitgeht. Und das Zweite, es ist ein uraltes Weisheitswissen aus den frühen Zeiten des Ordensleben aus dem 4. Jahrhundert. Ich sage Ihnen mal die 5 Prioritäten gelingenden Lebens, die im Ordensleben überliefert werden. Damit. Die erste Priorität, achte auf genügend Schlaf. Die zweite Priorität, achte auf genügend Bewegung und ausgewogene Ernährung. Also die ersten 2 Prioritäten menschlich und spirituell gelingenden Lebens sind aus dem Weisheitwissen des Ordenslebens der Fokus auf den Körper, weil wir einfach Leib-Seele-Einheit sind. Die dritte Priorität, nimm dir genügend Zeit für Stille, Gebet und Muße. Die 4. Priorität, pflege deine Beziehung. Und die 5. Priorität, geh deiner Arbeit nach. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass man mehr beten soll als arbeitet oder so. Es geht um Prioritätensetzung und dieses Weisheitswissen eben schon aus dem 4. Jahrhundert, wir Menschen scheinen uns da nicht wirklich so zu verändern. Die Arbeit drängt immer nach vorne und ganz bewusst Lobby zu ergreifen für einen gesunden Lebensstil. Und dass das natürlich, wenn man kleine Kinder hat oder wenn man ein berufliches Projekt zu Ende machen muss, dass man da nicht auf genügend Schlaf achten kann, ist mir ganz und gar klar. Aber der Punkt ist, wo haben wir Gestaltungsspielraum? Und dort, wo wir Gestaltungsspielraum haben, wirklich auf diese Basis zu achten. Und ich versuche, mich immer wieder neu daran zu orientieren und scheitere auch regelmäßig.
Ja, ich bin gerade ganz froh, dass wir sprechen, weil ich glaube wirklich, dass die Vorstellung von vielen ist, dass sie sich da praktisch ununterbrochen aufopfern. Und ganz offensichtlich ist ihre Institution oder all diese Institutionen eben ganz anders gebaut, nämlich auf dem Wissen, auf dem jahrhundertealten Wissen, dass all das nur gelingt, wenn ich auf mich achte.
Ja, und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wunderbar, dass Sie das so formulieren, weil ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Menschen Vorstellungen von Ordensleben haben, die auf jeden Fall zum Beispiel nichts mit meinem Leben und die eigentlich auch mit dem großen klassischen Ordensleben nichts zu tun haben, weil das, wie gesagt, das ist wirklich altes Weisheitswissen. Und der zweite Punkt, also das, was ich jetzt noch dazulegen möchte, es ist nicht nur, wie Sie gerade formulierten, und nur wenn ich genügend gut auf mich achte, kann ich auch gut für andere da sein. Nein, es geht gar nicht darum, begründen zu müssen, warum ich für mich da bin, im Sinne von, dann kann ich auch gut für andere da sein. Ich darf es mir wert sein und es ist meine Gabe oder es ist meine Aufgabe, in guter Weise für mich zu sorgen. Und zwar jetzt wirklich religiös, spirituell gesprochen. Wenn ich glaube, dass jeder Mensch Geschöpf Gottes ist oder dass in jedem Menschen etwas Göttliches ist, dann ist es, und dass wir, dass am Grund unseres Lebens eine schöpferische Kraft steht, dann ist es doch ein Ausdruck, dass ich diese schöpferische Kraft achte, indem ich mich selbst ernst nehme und gut um mich sorge. Also Freude am eigenen Körper zu haben, gut für sich zu sorgen, ist religiös gesprochen eine Achtung des Schöpfergottes, wenn ich jetzt ganz innerreligiös spreche.
Ja, und selbst wenn ich dahin nicht glauben kann, dann darf ich trotzdem glauben, dass ich es wert bin, ohne dass ich danach dann für andere funktioniere. Ne? Das
genau.
Das ist ja was auch säkulär gilt sozusagen.
Genau, genau.
Ja. Lassen Sie uns nochmal auf die Wege und das Gehen kommen und diese Metapher des durchs eigene Leben pilgern. Ich glaube, was viele im Moment fühlen und was vielleicht auch dieses Aufbrechen schwer macht, ist so eine fehlende Zuversicht. Also weil um loszugehen, muss ich ja erstmal überhaupt das Gefühl haben von, da lockt mich jetzt etwas. Ja, da ist was, was die Mühe wert ist. Und was ist das eigentlich, Zuversicht?
Zuversicht ist kein blinder, naiver Optimismus, der irgendwie davon ausgeht, ach, es wird eh schon gut ausgehen. Ein sehr netter Bonmot, ich kenne den Satz noch, ich weiß jetzt nicht, von wem das Zitat ist. Mhm. Ein naiver Optimist ist ein Mensch, der in einem Lokal ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit einer Perle, die er darin findet, bezahlen zu können.
Mhm. Einfach naiv, ja.
Ja, genau. Mit einem solchen Optimismus kommt man nicht weit. Zuversicht sieht die Probleme. Eine zuversichtliche Person kennt auch Ängste und Unsicherheiten. Also soll ich es wirklich wagen, mich nochmal neu zu orientieren beruflich? Und welche Folgen könnte das haben? Also eine zuversichtliche Person sieht einerseits die Probleme und Herausforderungen, lässt sich davon aber nicht auf Dauer lähmen, sondern hat die Kraft, Handlungsräume, Gestaltungsräume zu entdecken und auch die Tatkraft, diese Räume zu ergreifen, damit das, was sie erhofft, oder um dazu beizutragen, dass das Erhoffte auch eintreten kann.
Ja, beizutragen.
Beizutragen. Es ist offen, ob es gelingt, aber wenn ich den ersten Schritt nicht wage, dann werde ich auch keine neuen Kontinente entdecken.
Ja. Aber wie komme ich in diese Zuversicht?
Ja, also über einen Punkt haben wir vorhin, wir haben eigentlich schon zwei, drei Punkte kurz besprochen. So, der eine ist, erinnere dich an Neuaufbrüche oder an Krisen, durch die du gegangen bist und die du irgendwie bestanden hast. Also das Erfahrungswissen aus der eigenen Lebensgeschichte und auch der Stolz, ich habe da was auch bewältigt. Das zweite, such Gespräche mit anderen Menschen, die dich unterstützen, inspirieren können, die gute Fragen stellen. Ein dritter Punkt, mir scheint wichtig zu sein, so darauf zu achten, wo wandern eigentlich meine Gedanken hin? Mhm. Kann ich es überhaupt schaffen, diesen Neustart zu bewältigen im Beruf? Ich kann natürlich so fragen, oder schaffe ich es überhaupt, diesen Neustart zu bewältigen? Oder wie schaffe ich es, den Neustart zu bewältigen? Und was sind die ersten zwei, drei Schritte? Also nicht die Frage nach Ja und Nein und die Scheiterperspektive im Blick zu haben, sondern davon eben die Frage so zu stellen, wie schaffe ich es? Das gibt meinem Inneren das Signal, du kannst es schaffen, und wie schaffst du es denn? Und jetzt nochmal allgemeiner gesagt, wir haben ja ganz häufig die Neigung, dass wir uns auf das Defizitäre konzentrieren, auf das, was nicht gut läuft, auf das, was heute am Tag schiefgegangen ist. Also so diese Negativneigung unseres Gehirns. Und das hat auch evolutiv gute Gründe, weil bei unseren Vorfahren hatten einen Überlebensvorteil, die ein gefahrensensibles Gehirn hatten. Also sich erstmal auf das Negative konzentrieren. Und ich kenne das auch, wenn ich nach Hause komme und dann, keine Ahnung, da ist mal wieder die Geschirrmaschine nicht ausgeräumt oder heute hatte die U-Bahn wieder stundenlang Verspätung, anstatt zu sehen, ey, aber der Kühlschrank, der ist voll, irgendeine Mitschwester hat eingekauft. Also worauf konzentriere ich mich mit meiner Aufmerksamkeit? Und unser Hirn hat blöderweise die Gelegenheit, sich auf das Dunkle zu konzentrieren, und in der Folge erscheint das konkrete persönliche Leben und unsere Wirklichkeit negativer, dunkler, beängstigender, als es in Wahrheit ist. Und das schwächt Zuversicht. Und deswegen müssen wir, ich sag gerne so, unserem Steinzeithirn ein Schnippchen schlagen und ganz bewusst den Fokus auch darauf richten, was war heute gut und was kann denn auch gut gehen. Nur so nehmen wir die Realität ein Stückchen umfassender wahr, nämlich dass es Lichtes und Dunkles gibt. Und in dem Maße, in dem wir den Fokus auf das Positive richten, stärken wir unsere Zuversicht. Das greift die Psychologie heute ja auf, indem sie rät dazu, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Übrigens auch das eine ganz alte spirituelle Tradition, am Abend auf den Tag zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen und so zu schauen, was war gut, was war Licht, wo habe ich Gutes in die Welt bringen können und was war schwierig, was ist offen, und auch das loszulassen.
Ja, es ist interessant in meiner Erfahrung, also ich bin ein großer Fan und auch total überzeugt davon, mache das auch selber. Ich lese aber in letzter Zeit viel Häme über diese Dankbarkeitstagebücher, so nach dem Motto, die lügen sich die Welt schön, und kann auch ein Unbehagen von Menschen verstehen. Also kann das gar nicht verstehen, ich teile das nicht. Ich will nur sagen, ich lese das, habe das ein paar Mal jetzt schon gelesen, und kann auch das Unbehagen von Menschen teilen, die sich wirklich in verzweifelten Situationen befinden. Der Partner wird sterben, das Kind wird sterben. Also wo man wirklich, wo man denkt, wo es einem so ein bisschen wie Hohn vorkommen kann.
Ja.
Zu sagen, schau doch trotzdem, ne, wie süß die kleine Blaumeise jetzt, keine Ahnung, von A nach B hüpft. Ich glaube daran trotzdem, aber mich würden Ihre Gedanken dazu interessieren, zu diesem Gefühl von, willst du mich jetzt verarschen? Ja, es ist einfach scheiße gerade, sage ich jetzt mal, also extra sehr grob. Und jetzt soll ich hier noch sagen, wie schön, dass die Sonne heute scheint.
Ja, erstens finde ich es ja immer die Frage, es kann völlig unpassend sein, jemanden diesen Hinweis zu geben. Was zur einen Zeit richtig ist, kann zur anderen Zeit ein Hohn sein, ein Schlag in die Magengrube oder zynisch wirken. Das ist so der erste Punkt. Also wenn ich bin ja auch viel in der Beratung tätig und da gilt es dann eben auch versuchen, hoffentlich ein Gespür zu entwickeln, welche Frage, welcher Hinweis kann helfen und was wäre jetzt eher wirklich würde als zynisch erlebt werden. Das ist so der erste Punkt. Der zweite, es ist so wichtig, diesem Gefühl von wie sagten Sie vorhin, es ist einfach alles scheiße und ich kann an dieser Situation nichts ja, ändern. Ich werde meinen Mann verlieren. Ja, aber so ist es ja. Und Sie dürfen mir glauben, auch ich bin ja im Gespräch mit Menschen, wo mir selber Tränen kommen, wo ich denke, meine Güte, wie unendlich hart kann das Leben sein. Und wenn wir jetzt auf die weltpolitische Lage schauen, sehen wir das im größten Maße.
Genau.
Es ist so wichtig, diesen Gefühlen Raum zu geben. Also was ich vorhin schon mal sagte, mit dem unterm Teppich kehren, in dem Maße.
Das anzuerkennen.
Ja, in dem Maße, in dem wir Ohnmacht, Schmerz, Verzweiflung unter den Teppich kehren, wird es innerlich ja irgendwie weiter wuchern. So ähnlich vielleicht wie eine körperliche Wunde. An eine körperliche Wunde muss Luft drankommen. Wenn ich sie zuklebe, dann wird sie nicht heilen, dann wird sie eitern. Und ähnlich müssen an seelische Wunden, muss Luft kommen. Das heißt, es ist wichtig, dass sie da sein dürfen, diese Schmerzen und diese ganz, ganz dunklen Gefühle. Und da braucht es eben häufig, je nachdem, wenn sie ganz bedrängend sind, braucht es da eben auch einen stärkenden und schützenden Rahmen, stabilisierenden Samen, damit jemand das einfach auch ertragen kann. Und auch da wieder wirklich nochmal so, wir sind einfach keine, natürlich ist Autonomie was total Wichtiges und ja, gar keine Frage. Und doch sind wir in so vielen Soziale echt nicht Wesen. Autonom, sondern ja, aufeinander angewiesen. Und da die Stärke der Gemeinschaft, des Trostes oder dass man einfach, was weiß ich, ein gekochtes Essen vorbeibringt und sagt, komm, es steht bei dir vor der Tür. Und diese Geste kommt an, auch wenn jemand vielleicht jetzt sich nicht drüber freuen kann und trotzdem wirkt das. Und trotzdem, und dann jetzt kommt der dritte Punkt, also das erste, ich würde das nie zu jeder Zeit jedem sagen. Zweitens, diesen dunklen Gefühlen Raum geben. Und drittens, stimmt es ja dennoch, auch wenn ich was ganz Schreckliches erlebe und erleiden muss. Und doch gibt es doch auch in dieser Lebenssituation meistens noch vieles, was doch auch gut ist, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich fließend Wasser habe, dass ich was zu essen habe. Diese Dinge wissen wir dann zu schätzen, würde ein Obdachloser schätzen. Ne? Ja. Also dieser, ich möchte einfach schon ermutigen, das nicht aus dem Blick zu verlieren oder sich eben auf jeden Fall irgendwann mal zu fragen, gibt es trotz aller Krisen nicht doch auch Dinge, die dennoch jetzt gut in meinem Leben sind? Also vielleicht, ich habe gerade einen Kurs gegeben für junge Erwachsene. Da war eine Frau aus Kiew mit dabei, die in Kiew lebt, die dort an der Uni unterrichtet, die ganz viel in Nichtregierungsorganisationen arbeitet. Und wissen Sie, ich war beschämt. Ich war beschämt, mit welcher Dankbarkeit sie schaut auf das viele Gute, was jetzt in der Ukraine passiert und mit welcher Zuversicht und Kraft sie dort Dinge angehen. Und wo ich gedacht habe, Melanie, da kannst du nur schauen und staunen und dir echt viele Scheiben von abschneiden.
Interessanterweise ist auch das ja eine Entscheidung.
Ja.
Ne, weil wir über Entscheidungen am Anfang sprachen. Ich entscheide mich dafür, dahin zu gucken und meinen Blick zu wenden von diesem Defizitären. Wie gesagt, bei aller Anerkennung dessen, was eben auch schwer ist. Wir hatten das ja von Anfang an, dass immer beides da ist. Ne?
Genau.
Und so auch in diesen Lebenssituationen. Wir hatten ja am Anfang gesprochen, ich muss das noch einmal schnell loswerden, bevor das Interview losging, dass ich meinen Sohn abgefragt hatte für seine bio-mündliche Klausur.
Genau.
Und da ging es um Neurobiologie, was ja wirklich also mein absolutes Lieblingsfach ist. Und seins jetzt auch. Und er hat dann irgendwie, als wir fertig waren, gesagt, das ist so ein Wunder, dass das jeden Tag funktioniert in Millisekunden. Diese ganzen Abläufe, physikalische, chemische Abläufe, das ist ja wirklich unfassbar. Und das ist auch eine Frage des Fokus, ne? Ich weiß dann Dinge, die wirklich ein Wunder sind. Man kann es ja nicht anders sagen, wenn man sich mit dem Körper einmal befasst, man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, was da alles innerhalb von Sekunden abläuft. Und da habe ich gedacht, ja, genau, das ist es. So dieses Bewusstsein dafür, dass ich schlucken kann, dass ich mich bewegen kann, dass ich sozusagen mich entscheiden kann, nach einem Beruf zu greifen. Damit geht's schon los, ne?
Genau.
Darauf den Fokus zu legen.
Absolut.
Bevor es weitergeht, hier einmal Werbung in eigener Sache. Ab sofort bietet die Brigitte Academy in ihrer Weihnachtsaktion Gutscheine mit 20% Rabatt auf alle Academy Online-Kurse an. Verschenk etwas, das wirklich bleibt. Denn die Brigitte Academy bietet dir hochwertige Online-Kurse in ganz verschiedenen Themenbereichen, flexibel, wissenschaftlich fundiert und von Expertinnen begleitet. Fitness, Gesundheit, Beauty, Finanzen. Die Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Letzte Frage. Sie haben ganz viel mit jungen Menschen gearbeitet. Gibt es eine Parallele zu mittelalten Frauen, die Ihnen, wo Sie jetzt sagen, da ist was, das ist was, was beide verbindet?
Ich glaube, in der Lebensmitte oder im Mittelalter, auch das ist ja so ähnlich wie im jungen Erwachsenenalter, sind mittelalte Frauen in einer Lebensphase, wo bei vielen was zu Ende geht und eine neue Lebensphase beginnt. Also manchmal sind, und auch das ist ja eben so ein Impuls zu Neuaufbrüchen, dass wir eben so in Lebensphasen leben. Wir können nicht immer in den Kinderschuhen bleiben, sind wir irgendwann rausgewachsen. Und es ist wichtig, dass ihr Sohn irgendwann seine 7 Sachen packt und geht und nicht irgendwie im Hotel Mama bleibt bis 40. Also es ist so, ne? Und eben so auch mittelalte Frauen, wo sich ja häufig, also bestimmte Dinge wie eben Kinder verlassen das Haus, was da an Neugestaltung möglich ist und sich ja häufig auch was zu Wort meldet, was so in den Jahren davor in Schattendasein geführt hat, weil man einfach zu sehr auf vielen Ebenen gefordert ist, vielleicht im Beruf sehr gefordert und familiär gefordert. Und jetzt fangen dann mittelalte Frauen, so ich finde das einen sehr interessanten Ausdruck, fängt ja häufig auch insofern was Neues an, dass die eigenen Eltern alt werden und da eine neue Aufgabe auch beginnt. Wie regelt man das? Und zugleich zu gucken, okay, was heißt es, wie Sie vorhin sagten, wie kann ich jetzt nach mir schauen? Und das ist vielleicht eine zweite Parallele. Also zum einen, dass eine Lebensphase zu Ende geht und eine neue beginnt. Und wenn so etwas ist, das ist die zweite Parallele, dann stellt sich ja die Frage, ja, wenn was Neues beginnt jetzt oder ja sich anbahnt, wohin will ich denn unterwegs sein? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Worauf kommt es mir an? Wofür lohnt es sich, dass ich morgens aufstehe? Und so diese Frage nach der eigenen tiefen Sehnsucht, die mich motiviert, auf den Weg bringt und auf dem Weg sein lässt in der neuen Lebensphase. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, eine Frage, auf die viele Menschen nicht antworten können, weil irgendwie es häufig keinen so guten Zugang zu den tiefliegenden Wünschen und Sehnsüchten gibt. Und ich ganz viel mit Menschen dazu arbeite, ja, wie kommst du eben da ein Stückchen näher ran?
Überhaupt zu wissen, wo will ich hin.
Genau.
Und vielleicht nochmal ein Wort zu den mittelalten Frauen. Ich habe mich mit dem Begriff unglaublich schwer getan, weil zum ersten Mal das Wort alt überhaupt drin vorkam. Ne, so, wie jetzt bin ich doch gar nicht. Und Diana hat es immer genau andersrum gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber es ist ja genau andersrum. Wir sind eben genau noch nicht alt. Es macht einen Raum auf zwischen jung und alt. Und der ist zu gestalten. Und das ist ja genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Deswegen das Wort. Ich danke Ihnen sehr. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wolfers. Ich weiß, die ist sehr knapp. Und ich danke euch für eure Zeit. Wie immer, schreibt uns gern nette Kommentare auf den Plattformen. Empfehlt uns weiter. Man kann einfach den Link zu einer Folge weiterleiten, die man gerade irgendwie besonders hörenswert fand. Diese zum Beispiel. Und in den Shownotes findet ihr, wie versprochen, sowohl Informationen zu Melanie Wolfers und ihren Büchern als auch zu den Angeboten und Kursen der Brigitte Academy. Für viele von Ihnen gilt der Rabatt für Menu an mich, Hörerin Menu 15. Ich danke Ihnen sehr, Frau Wolfers, und gutes Gelingen weiterhin.
Liebe Frau Schmidt-Jorzig, danke für die Einladung und das tolle Gespräch. Sie haben es geschafft, mich so reinzunehmen, dass ich vergessen habe, dass wir aufgenommen werden.
Sehr schön.
Auf Wiederhören.
Tschüss.